SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christina Hartauer. Hallo und guten Tag. Die besten Partys finden ja bekanntlich in der Küche statt. Oder vielleicht auf der Damentoilette? Das habe ich zumindest gedacht, als ich den Sammelband Die Damentoilette – 22 Liebeserklärungen gelesen habe. Die Damentoilette ist nämlich, anders als der Literaturkritiker Dennis Scheck glaubt, mehr als nur eine Schnatterzone. Sie ist ein Rückzugsraum, in dem Frau die Masken fallen lassen kann. Das zeigt der Sammelband Die Damentoilette. Mit der Herausgeberin spreche ich gleich. Und wir lernen die erste Comic-Professorin Deutschlands kennen. Barbara Jelin tritt diese Stelle jetzt im Sommer in Stuttgart an. Zuerst etwas Musik, die ist heute sehr französisch und klingt nach langen Sommernächten mit einem Drink in der Hand. Dazu passen auch die Buchtipps aus der SWR Literaturredaktion, die ich mitgebracht habe. Es war in diesem Frühjahr, Ende März, da hat es die Damentoilette ins deutsche Feuilleton geschafft. Und das alles wegen einer 34 Sekunden kurzen Rezension des Literaturkritikers Dennis Scheck. In der ARD-Sendung Druckfrisch nannte er das Buch Alt genug von Ildiko von Kürti, Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette. Der Aufschrei war groß. Ist das noch Literaturkritik oder schon Sexismus? Ecke Heidenreich forderte sogar die Absetzung von Dennis Scheck als Moderator. Es wurde also ganz schön laut ums stille Örtchen. Und der Ullstein Verlag, der kündigte ein neues Buch an. Weißes Cover, schwungvolle Schrift, Die Damentoilette. 22 Liebeserklärungen. Darunter ein Foto von drei Frauen, die offenbar auf einer Damentoilette vor dem Spiegel ihr Make-up überprüfen. Ganz ehrlich, ich habe erst gedacht, das ist ein April-Scherz. Aber nein, diese Anthologie erscheint jetzt im Juni. Friederike Schilbach ist die Herausgeberin, mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Schilbach.
Hallo, guten Tag.
Ist Ihr Buch vielleicht sowas wie ein editorischer Scherz auf Kosten eines bekannten Literaturkritikers?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Das ist kein Scherz, sondern das ist eine Antwort auf die Debatte oder ein Weitertragen dieser Debatte, die sich eben Mitte März, Ende März in der deutschen Literaturkritik entspann. Und ich war doch ein wenig überrascht, muss ich sagen, wie emotional Dennis Scheck geworden ist in seiner Besprechung des Buches Alt genug von Ildiko von Kürti, als er es als Geschnatter von der Damentoilette bezeichnete. Weil, also Geschnatter ist ja eigentlich ein Wort, was man gemeinhin Tieren, insbesondere Gänsen, zuschreibt. Und die Damentoilette ist ein Ort, an dem Frauen sich austauschen. Das ist eigentlich ein geschützter sozialer Raum, in dem jemand wie Dennis Scheck eigentlich nicht vorkommt. Und das ausgerechnet dieser Ort als eine Art Chiffre für Trivialität herhalten sollte, das hat mich doch einigermaßen überrascht.
Und dann kam da der Wunsch auf, dem etwas entgegenzusetzen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Entgegensetzen war, sondern eigentlich eher so, es war getragen von einer Energie und dem Wunsch zu überlegen, was ist das eigentlich für ein Ort, die Damentoilette? Und könnte es nicht sein, dass das ein Ort ist, an dem ganz wunderbare Dinge passieren und an dem man viel erleben kann und an dem man tolle Geschichten sammeln kann? Und ja, so entstand diese Idee und sie wurde dann sofort weitergetragen, weil ich dann einfach ein paar Autorinnen, mit denen ich viel und gerne zusammenarbeite, aber auch ein paar, die sonst in anderen Verlagen veröffentlichen, angefragt habe und hatten alle sofort Lust, dabei zu sein und mitzumachen und haben in absolut überwältigender Geschwindigkeit, also faster than lightning speed, innerhalb von 4 oder 5 Tagen alle ihre Texte geschickt. Und da waren auch ganz unterschiedliche Formen dabei, also Listen, essayistische Texte, auch kleine Erzählungen, ein Gedicht, also wirklich alles, was man sich nur so vorstellen kann. Und ja, das war sozusagen einfach getragen sofort vom Spirit dieser Autorinnen, die da mitgemacht haben. Also wenn man ein paar Namen nennen darf, Gabriele von Arnim oder Dana Vohwinkel oder Katja Eichinger oder Enuma Okoro, eine Autorin, die viel für die Financial Times schreibt. Manche werden sie von der Kolumne The Art of Life vielleicht kennen. Ian Shepton, Heidi Julewitz, also auch internationale Autorinnen, die sofort gesagt haben, da fallen mir ungefähr 7 Millionen Geschichten ein, die ich gerne erzählen möchte. Ich muss mich jetzt auf eine für diesen Sammelband vielleicht fokussieren. Und der Spirit war einfach so unfassbar toll. Und die haben gleich gesagt, wir schicken was. Und das haben sie dann auch tatsächlich alle gemacht. Also die Texte kamen quasi wie selbstgeschrieben in meinem Postfach an.
Ja, was ich sehr schön fand, als ich diese Anthologie, eben die Ankündigung auf Instagram gesehen habe, da habe ich natürlich auch angefangen zu überlegen, okay, wie ist das denn eigentlich mit der Damentoilette in der quasi in der Kultur, was ja auch oft Erwähnung findet, auch in dem Sammelband. Es ist zum Beispiel so eine Serie wie Sex in the City, in denen nicht nur Tampons auf der Damentoilette getauscht werden, sondern auch intime Geheimnisse. Ich musste aber auch an die Serie Twin Peaks denken. Da beschließen 2 Schülerinnen auf der Damentoilette gemeinsam den Mord an ihrer Freundin Laura Palmer aufzuklären. Aber Frau Schöber, Sie nennen in Ihrem Vorwort auch Autorinnen wie Sylvia Plath oder Virginia Woolf, in deren Werk die Damentoilette vorkommt. Wie wird denn die Damentoilette zu einem literarischen Ort?
Ich glaube, die Damentoilette ist schon immer ein literarischer Ort geworden. Also wenn Sie jetzt an Sylvia Plath oder auch an James Baldwin denken oder an die Lyrikerin Anne Carson. Die Damentoilette kommt oft als ein geschützter Raum vor, eben wie ich gerade gesagt habe, ein geschützter sozialer Raum, oft für Frauen, oft für queere Menschen auch. Und es ist aber auch ein Ort der Metamorphose, ein Ort der Ruhe, an dem man sich kurz aus dem Geschehen des Alltags, sozialen Miteinanders rausziehen kann. Insofern glaube ich, dass das ein Ort ist, an der ganz unterschiedliche Funktionen auch bedient und ganz unterschiedliche Bedürfnisse.
Ein Text, den ich auch sehr schön fand, ist von Ubin Eo. Sie schreibt etwa darüber, wie sauber und schön die öffentlichen Toiletten in Südkorea sind. Also sie nennt es quasi kleine, kostenlose Wellness-Oasen. Und was ich dann total interessant fand, ist, dass es auch Orte sind, an denen sich Frauen zum Rauchen zurückziehen, weil in der Öffentlichkeit in Südkorea sind rauchende Frauen immer noch ein Tabu. Also diese Damentoiletten dort, die sind quasi, oder nicht nur dort, auch überall, die sind irgendwie funktional. Aber Sie hatten es auch schon gesagt, Frau Schöber, es können eben auch Rückzugsorte sein. Welche politischen Themen werden denn noch in Ihrem Sammelband verhandelt? Welche politischen Themen, Räume verknüpfen sich dann noch mit dem Ort Damentoilette?
Oh, das sind sehr viele. Also Ubin Eo eben schreibt über die Damentoiletten in Asien, insbesondere in Südkorea, wo Frauen eben tatsächlich alles machen dürfen, was sie sonst im öffentlichen Raum und in patriarchalen Regelwerk des Alltags sonst nicht tun können. Also sie können dort kleine Pause machen und schlafen, sie können rauchen, sie können sich das Make-up neu auflegen, sie können sich unterhalten, sie können sich bestärken. Ja, Ubin hat vorab erzählt, dass es tatsächlich jedes Mal ist, wenn sie nach Seoul fliegt, ihre Mutter stammt nämlich von dort, dann erlebt sie diese krasse Differenz, die es eben gibt zwischen den Damentoiletten, wie wir sie hier in Deutschland oder in Europa haben und wie sie eben in Asien sind. Und sie hat mir dann im Vorfeld, als sie diesen Text geschickt hat, gesagt, stell dir mal vor, du könntest, wenn du irgendwie mit der U-Bahn fährst, wenn du mit der U2 in Berlin unterwegs bist, könntest du wissen, dass du an jedem Stopp dieser U-Bahn einen Toilettenraum, einen Rückzugsraum vorfinden könntest, der jetzt nicht einfach nur sauber ist, sondern tatsächlich ein kleiner Pausenort ist. Wie schön wäre das, wenn man das hätte? Und genau darum geht's in Ubins Text. Aber weil Sie das fragen, was für andere politische Zusammenhänge gibt's noch in dem Band? Und da gibt's natürlich auch noch die Frage, wer hat überhaupt Zugang zu der Damentoilette? Also insofern verhandelt die Damentoilette auch Machtverhältnisse und soziale Rollen, die wir als Gesellschaft uns auferlegen oder auferlegt haben, ist es natürlich auch eine Genderfrage. Als Frauen gelesene Menschen können auf die Damentoilette, queer people können auf die Damentoilette. Was ist mit Menschen, die sich als trans verstehen? Es gibt natürlich auch Toiletten, die für alle Geschlechter und alle, die sich zwischen den Geschlechtern sehen, offen sind. Also insofern verhandelt er auch in dieser Hinsicht sehr viel, dieser Ort. Ja, aber es ist auch ein Ort, der die Regeln des Patriarchats verhandelt, weil wie bezeichnend ist es eigentlich, dass der Ort, an dem Frauen unter sich sein können oder als Frauen gelesene Menschen unter sich sein können, dass das ausgerechnet eben die Damentoilette ist.
Ja, ich habe mich auch gefragt, oder wenn wir auch so ein bisschen zurückblicken auf die, vielleicht in die Popkultur, in die Filmkultur hinein, wie die Damentoilette da vorkam in den letzten Jahrzehnten, also die Filmkomödien der 90er, 2000er Jahre, wie viele Szenen gibt es da, ich weiß nicht, Highschool-Komödien, wo sich irgendwie die Schülerinnen den Lippenstift nachziehen und das Ganze so ein bisschen, die Damentoilette quasi so als ein lächerlicher Ort dargestellt wird. Meinen Sie, er wird so gerne ins Lächerliche gezogen? Sie hatten es vor schon auch in Bezug auf den Literaturkritiker vielleicht auch schon kurz angedeutet, weil es eben ein Ort ist, an dem Männer einfach draußen bleiben müssen?
Ja, ich glaube, dass Männer irgendwie Schwierigkeiten haben, dass sie darin nicht vorkommen, dass es ein Ort ist, an dem sie einfach keinen Zutritt haben und dass das vielleicht auch etwas ist, was sehr triggert auf eine Art. Mir hat auch ein männlicher Autor, mit dem ich gesprochen habe im Vorfeld während der Arbeit an dem Sammelband, gesagt, boah, ich beneide euch einfach so krass, dass ihr diesen Ort habt, an dem so viel passiert, weil bei uns ist einfach so, wenn wir auf die Herrentoilette gehen, wir machen da Pipi und dann gehen wir wieder raus. Und bei euch ist es offenbar ein Ort, wie ich jetzt in diesen Texten aus diesem Band lese, den ihr euch zu eigen macht, in dem Sinne wie, es klingt vielleicht ein bisschen lustig, wenn ich das sage, aber Virginia Woolf's Room of Her Own ist im öffentlichen Raum vielleicht die Damentoilette.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich musste da jetzt auch an den Text von Katja Eichinger denken, die erzählt, wie sie als Anfang 20-Jährige nach Los Angeles geflogen ist und da mit ihren Mitbewohnern zu so einer Tanzhalle, so einer Salsa-Tanzhalle mitgenommen wurde und das so als richtige Macho-Hölle erlebt hat, wo die weiblichen Begleiterinnen eigentlich nur das hübsche Accessoire waren. Aber dann ist sie auf die Damentoilette gegangen und hat dort gemerkt, wie quasi die Frauen die Maske fallen lassen und einfach eigentlich da ihre gute Zeit haben und das quasi nicht die Party findet in der Küche statt, sondern die Party findet dann in dem Fall auf der Damentoilette statt. Ist vielleicht auch die Damenorte so besonders als Rückzugsort, weil Frau dort quasi Mensch sein darf und eben diese Performance als Frau ablegen kann?
Genau, es ist also viele der Autorinnen haben mir das auch so gesagt, dass sie die Damentoilette tatsächlich wie einen Wellnessort oder einen Ort der Pause oder einen Moment des Innehaltens oder sich Zurückziehens begreifen. Und wenn man da an den Text von Katja Eichinger denkt, dann führt sie das halt genauso vor, dass sie in diesem öffentlichen Raum, wo getanzt wird, da irgendwo in Kalifornien, in Los Angeles, so denkt, mein Gott, ist das eigentlich hier Performance pur? Und sie fühlt sich überhaupt nicht wohl und denkt, was mache ich hier nur um dann eben auf die Damentoilette zu stürzen, um einen Moment der Pause zu haben und zu begreifen, ah, wenn ich durch diese Tür gehe, passiert eigentlich dahinter die eigentliche Party und all diese Frauen haben dann ihre Kosmetiktäschchen dabei und bringen ihre Lockenwickler und ihre Lippenstifte und ihre Kosmetik-Accessoires mit und es gibt auch einen kleinen Kiosk, in dem jemand mit so einem Bauchladen irgendwelche lustigen Dinge essen und trinken und Accessoires und Make-up verkauft. Also das ist ein Ort, den die Frauen schon wissen, wie sie sich den zu eigen machen, weil es eben so ein wichtiger, sozialer, geschützter Raum ist.
Die Lektorin Friederike Schilbach, sie hat im Sammelband Die Damentoilette 22 Liebeserklärungen herausgegeben. Das Buch erscheint am 25. Juni bei Park Ullstein. Frau Schilbach, danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Für die heißen Sommernächte, in denen man sowieso nicht schlafen kann, oder für den Aperitivo am Nachmittag haben meine Kolleginnen und Kollegen aus der SWR Kultur-Literaturredaktion einige Buchempfehlungen. Bücher, die von langen Nächten erzählen, bei denen das ein oder andere Glas zu viel getrunken wird oder der Alkohol auch ein gutes soziales Schmiermittel sein kann. Wie in der Buchempfehlung von SWR-Literaturchef Frank Hertwig.
Irische Dichter haben, wenn es um Alkohol geht, einen speziellen Ruf. Im Wunderwerk Ulysses von James Joyce wird ausgiebig gebechert, ein großer Autor wie Brandon Bean hat sich buchstäblich zu Tode gesoffen und auch Flann O'Brien, der eigentlich Brian O'Nolan hieß, war dem Alkohol zugeneigt. Sein kleines Theaterstück Durst, das ich empfehlen möchte, spielt in einer Bar weit nach der Happy Hour, in der das Trinken ja eigentlich erst beginnt, nämlich deutlich jenseits der Sperrstunde. Es spielen mit der Wirt und zwei Besucher, Vulgo, Trinker. Die Gäste sprechen dem Stout zu, der Inhaber dem Whisky. Und dann klopft es plötzlich. Es ist leider kein Geist, sondern, schlimmer, ein Polizist, der die Einhaltung der Polizeistunde überprüft. Was tun? Der Wirt beginnt zu erzählen, wie einst nur Scheherazade in 1001 Nacht. Aber während sie um ihr Leben erzählt, weil jedes Wort den Aufschub des Todes bedeutet, berichtet der Wirt von seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg. Er war nicht von ungefähr im Nahen Osten, im arabischen Raum, im Einsatz. Es war heiß, unfassbar heiß. Die Hitze knallte aus der Erde empor wie Rauch aus einem Motor, heißt es einmal. Dabei trinkt der Wirt ein Glas nach dem anderen. Es ist kein Kampf auf Leben und Tod, aber immerhin einer um die wirtschaftliche Existenz, um die Schankerlaubnis. Wenn der Polizist zu trinken beginnt, ist der Kampf für den Wirt gewonnen. Übersetzt hat diesen Schwank der großartige Harry Rowohlt, ebenfalls dem Alkohol nicht abgeneigt. Aber heute würde man sagen, lieber vom Trinken lesen als selber trinken.
Das ist der Tipp von Frank Hertwig. Durst von Flann O'Brien. Das Theaterstück ist im Kain und Aber Verlag erschienen. Miel de Montaigne mit Pourquoi pas hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Die Tochter folgt im Internet fundamentalistischen Terroristen und lernt Bomben bauen. Der Vater lebt in seinem Minivan und wird von Selbstmordgedanken geplagt. Und die Mutter hat eine heiße Affäre mit dem Nachbarn. Wo spielt diese Geschichte? Klar, in der US-amerikanischen Kleinstadt. Deren Abgründe beleuchtet die Literatur schon lange. Jonathan Franzen hat mit dem Roman Die Korrekturen der Familie Lambert ein Denkmal gesetzt und David Foster Wallace widmet sich den Abgründen der amerikanischen Konsum- und Unterhaltungsgesellschaft in seinem Werk Unendlicher Spaß. Das Debüt der 30-jährigen US-amerikanischen Autorin Madeline Cash knüpft an dieses Genre an. Ihr Roman Verlorene Schäfchen hat für Furore gesorgt und ist im englischsprachigen Raum ein Bestseller. Eva Marburg hat ihn gelesen und weiß, ob an dem Hype etwas dran ist.
Bei der Familie Flynn ist alles aus dem Gleis geraten. Nach 25 Ehejahren und 3 eigenwilligen Töchtern im Alter von 12 bis 17 Jahren möchte Mutter Catherine, frustriert von Buds sexueller und emotionaler Apathie, die Ehe öffnen und eine Affäre mit dem Nachbarn beginnen. Vater Bud, früher ein Musiker und nun Buchhalter in einem dubiosen Schiffscargo-Unternehmen, zieht daraufhin vors Haus in den Minivan und überlegt, sich das Leben zu nehmen.
Bud Flynn schluckte 4 Trizolitin, die er im Zimmer seiner Tochter gefunden hatte, masturbierte in ein Geschirrtuch und bereitete sich darauf vor, den Minivan ins Meer zu steuern. Auf dem Beifahrersitz türmte sich ein Schreien aus internationalen Take-Away-Packungen. Buds Blick fiel in den Rückspiegel und auf den heiligen Schein seines Haarausfalls. Er hatte das Gesicht eines Mannes, der seit mehreren Legislaturperioden nicht mehr cool war. Im Gegensatz zu seinem maroden Äußeren lief das Innere seines Körpers noch so rund wie der Motor eines deutschen Autos.
Der Verfall der familiären Beziehungen spiegelt sich auch in dem Zustand des Hauses, in dessen Badezimmern der Schimmel wuchert und in dem sich Berge von Wäsche, Müll und anderen Gerätschaften türmen. Mit seinem verwahrlosten Chaos wirkt das Haus fast wie eine Metapher für die gegenwärtige US-amerikanische Gesellschaft. Die Töchter reagieren auf die Krise der Erwachsenen auf ihre jeweils eigene Art. Die jüngste Harper ist hochbegabt und spürt in den Arbeitsakten ihres Vaters kriminelle Ungereimtheiten des Konzerns auf. Die mittlere, Luise, lässt sich in einem Internetforum von einem fundamentalistischen Terroristen zum Bau von Bomben anleiten und die schöne Abigail, die älteste, datet einen schweigsamen jungen Mann, der unter dem Namen Kriegsverbrecher Wes bekannt ist. Schließlich fängt Bud eine Affäre mit der unscheinbaren und deutlich älteren Miss Winkle aus der Kirchengruppe Verlorene Schäfchen an und begibt sich auf die Spur von Paul Alabaster. Der ist nicht nur sein Arbeitgeber, sondern auch ortsansässiger Tech-Milliardär mit einem dunklen Geheimnis.
Mr. Alabaster tätschelte seinen Computer. Ich habe mir meinen eigenen Namen gemacht und meine eigene Dynastie aufgebaut. Kontrolliere das Handeln der Menschen und du bist ein König. Kontrolliere ihr Denken und du bist Gott. Bud sah sich seinen Gastgeber an, einen sehr mächtigen Mann mit sehr tief sitzenden Daddy-Issues. Als Kind hatte Bud sich häufig vorgestellt, wie Gott in seiner menschlichen Inkarnation aussehen würde. Auf jeden Fall nicht wie Paul Alabaster. »Was schmuggeln Sie?«, flüsterte Bud.
Im Laufe des Romans verdichtet sich die Erzählung immer mehr zu einer grotesken Detektivgeschichte. Alabaster pflegt nämlich eine Unsterblichkeitstheorie, nach der das Trinken von Kinderblut zu ewiger Jugend führen soll. Bud ist einem Menschenhandel auf die Spur gekommen. Schließlich kommt es nach einer Zeremonie in Alabasters Villa zum Showdown mit deutlichen Anleihen aus Stanley Kubricks Film »Eyes Wide Shut«. Abigail muss gerettet werden, denn auch sie ist Opfer von Alabaster geworden.
Der Schlauch färbte sich rot. Abigail wimmerte erschöpft. Paul Alabaster nahm zwei Kristallkelche aus dem unteren Fach des Barwagens. Als der Beutel voll war, zog Dolt den Schlauch ab und füllte den Inhalt in die Kelche, bis sie randvoll waren. Paul Alabaster murmelte weiter unverständliches Zeug und dann hoben die Männer die Kelche. Sie kippten das Blut wie Schnaps hinunter, ein roter Ring um ihre Lippen.
Die abgedrehte Handlung, die Madeline Cash zeichnet, hat die postmodernen Romane von Thomas Pynchon oder David Foster Wallace zum Vorbild. Das liest sich deutlich heraus. In ihnen kamen die bitteren Absurditäten der ausgehöhlten Konsum- und Entertainment-Gesellschaft zum Vorschein. Doch die vielen Popkulturzitate in Verlorene Schäfchen, die metafiktionalen Konstruktionen zu Glauben und Kapitalismus sowie die übertriebenen und gleichzeitig stereotypen Charaktere geraten hier in einen zunehmenden Strudel aus Banalitäten, Verschwörungsnarrativen und Vorhersagbarkeit. Das Buch liest sich durch die komischen Dialoge zwar süffig als Unterhaltungsliteratur, doch die Frage bleibt, warum Madeline Cash sich in ihrer literarischen Kritik von Superreichen ausgerechnet auf jahrhundertealte Legenden von angeblichen Blutritualen beziehen muss. Denn zunehmend findet man sich im Roman in einem Weltbild wie dem von Xavier Naidoo wieder. Diese Realitätsferne wird dem Anspruch eines gegenwärtigen Gesellschaftsporträts wohl kaum gerecht. So ist dem exzessiven Spieltrieb der verlorenen Schäfchen ausgerechnet die Originalität abhanden gekommen.
Meint Eva Marburg, Verlorene Schäfchen von Madeline Cash ist bei Penguin erschienen und hat 320 Seiten. Aus dem Englischen hat es Sophie Zeitz übersetzt. Und gleich sprechen wir im Lesenswert-Magazin mit der Comic-Künstlerin Barbara Jelin. Sie wird Deutschlands erste Comic-Professorin.
Une envie partagée, encore peut-être inavouée, peut-être encore jamais dévoilée, je l'ai vue à la télé. Si je mange, vais en enfer, faut t'avouer et t'as moitié pardonné, et on en reparlera si tu dis la vérité. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. J'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfuis la moi. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi, au fond d'enfuis la moi.
Während in Frankreich manche Comics eine Auflage von über 300.000 erreichen, sind Comics und Graphic Novels hier in Deutschland immer noch ein Nischenprodukt. Wobei sich das gerade ändert, also Comics zu Sachthemen etwa, die werden immer beliebter, wenn man zum Beispiel an den Erfolg von Odi Lust und ihrem Comic Die Frau als Mensch denkt. Da stellt sich also so ein bisschen die Frage, wird der Comic jetzt vielleicht doch noch salonfähig in Deutschland? In Stuttgart, da möchte man Impulse dafür setzen. Die Stuttgarter Märzakademie hat eine Professur für Comics und Comicforschung auf den Weg gebracht. Die erste Professorin dieser Art im deutschsprachigen Raum wird Barbara Jelin. Ab dem 1. Juli tritt sie die Stelle an. Barbara Jelin ist eine der international bekanntesten Comic-Künstlerinnen. Sie wurde zum Beispiel bekannt durch ihre Comics Irmina oder Emmy Arbel, Die Farbe der Erinnerung. Und mit ihr spreche ich jetzt auch darüber, welche Impulse sie setzen möchte und wie es um die Comic-Leselust hier in Deutschland steht. Guten Tag, Frau Jelin. Ich erreiche Sie ja gerade in Rom, in der Villa Massimo.
Hallo, grüße Sie. Ja, ich bin noch die letzten Wochen hier in Rom und ich freue mich, dass wir sprechen.
Ich freue mich auch. An der Märzakademie in Stuttgart, da ist es bisher so, dass man da quasi die klassischen akademischen Kunstrichtungen studieren kann, also Fotografie, Grafikdesign, Illustration. Und die neunte Kunst, also das Comic, hat in Deutschland noch lange nicht das Ansehen wie etwa in Frankreich. Riecht das Comicstudium dann vielleicht auch so ein bisschen wie ein Comicladen, also vielleicht etwas nerdig?
Ja, ich verstehe den Gedanken, aber für mich natürlich nicht, weil das ist ja meine Profession jetzt schon seit über 20 Jahren. Aber ich erfahre das natürlich auch immer wieder, dass Comics so eine Art ein Schmetterlingsfach noch sind. Und das ist eine Herausforderung für uns, immer wieder in der Vermittlung zu sagen, Comics sind wirklich ein Medium, kein Genre, sondern ein Medium, die alles erzählen können, von ernst bis lustig, von dokumentarisch bis fiktional, von Zukunft bis Vergangenheit. Und gleichzeitig wir natürlich aber auch noch ganz viele Freiheiten haben, dadurch, dass wir noch nirgends ganz stark festgeschrieben sind, dass wir eine Szene sind, die sich sehr zugewandt einander ist, die einfach auch in so einer großen, ja, ich würde sagen, nach einer beschreibbaren Freiheit sich eben auch bewegt. Und das sehe ich auch als große Chance.
Jetzt ist es ja so, dass dieser Studiengang ab dem 1. Juli treten Sie da die Professur an, dann wird quasi auch erst konzipiert und entwickelt, wie genau der gestaltet, ausgerichtet sein soll, dieser Studiengang. Aber können Sie schon sagen, an wen der sich richtet? An Menschen, die Comics zeichnen wollen oder an Menschen, die eher Comics erforschen wollen?
Es ist ein Masterstudiengang, also ein Aufbaustudium auf ein visuelles Bachelorabschluss. Und wir planen, dass er berufsbegleitend sein kann, vielleicht auch ein Teilzeitstudium ermöglicht werden kann. Also wir suchen da eben nach Formen, die auch machbar sind für KünstlerInnen, für Interessierte, die dann vielleicht zeitweise als KünstlerInnen oder auch in anderen Berufen schon arbeiten und einfach sagen, diese Expertise, die ja sehr besonders ist, sehr spezifisch, die interessiert mich jetzt noch. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was zukunftsfähig ist. Was wir jetzt in diesem Jahr machen in der Konzeption, ist wirklich zu schauen, erstmal, wo sind Bedarfe? Und dann interessiert mich natürlich besonders, dass man gerade in dem Zusammenhang zwischen künstlerischem Erzählen, aber eben auch in den Kollaborationen mit vielfältigen Räumen und Häusern, Institutionen, Schnittstellen schaffen kann, wo wir uns unterhalten über, wie können Wissenschaft und Zeichnen, Wissenschaft und Kunst, wo sind gemeinsame Fragestellungen, wie kann man eben gerade was künstlerisch ausdrücken, wo einem vielleicht in anderen Formaten man gar keine Worte hat. Wie können wir was zugänglich machen für, also Comic ist ja zum Beispiel eine sehr internationale Sprache. Sie ist auch eine Sprache, die tatsächlich sowohl junge Menschen erreicht, aber auch all age ist. Und das ist schon auch eine große Chance. Ich finde, dass es eine Form ist, die Türen aufmachen kann.
Und wenn Sie das so beschreiben, kann man ja auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass Comic vielleicht auch eine Kunst ist, die sich mit fremden Federn schmückt, aber im Positiven, die eben auch sehr viel aus anderen Künsten zieht. Also vielleicht eine filmische Bildsprache, Farben und Motive aus der Kunstgeschichte, Romane finden ihren Weg in Graphic Novels. Der Bauhausdirektor Walter Gropius hat mal gesagt, alle Künste treffen sich am Bau. Könnte man vielleicht auch sagen, alle Künste treffen sich im Comic?
Ja, das ist wirklich so. Es hat wirklich Nähe zu den verschiedenen Kunstformen und auch je nach Form, wie jeder arbeitet, ist man zum Beispiel eben, erzählt man filmischer oder man erzählt literarischer. Also Alison Bechdel zum Beispiel, große Graphic Novelistin aus den USA, die eigentlich sehr stark übers Wort erzählt und da sind die Zeichnungen eigentlich eher begleitend und bei ganz vielen ist es andersrum. Also ich zum Beispiel erzähle ganz stark übers Bild und das Wort ist eigentlich noch wie eine weitere Melodie, die dazu kommt. Das ist auf eine Art fast synästhetisch. Und was mich auch noch interessiert, ist die Nähe zum Theater. Also ich finde, was so spannend ist, ist, dass Comics auch aufgebaut werden, ja wirklich wie eine Bühne. Wir machen das Licht, wir machen das Bühnenbild, wir machen die Kostüme und wir schreiben Dialoge. Also die Sprechblasen ist ja wirklich, teilweise kann man das wirklich mit Dramentexten auch gut vergleichen, ne? Die können aufgefüllt werden mit verschiedenen Bildwelten.
Auf der Homepage zum Studiengang an der Märzakademie in Stuttgart, da habe ich gelesen, dass es auch darum gehe, Comic als Dialogwerkzeug zu benutzen. Wieso ist ein Comic auch ein Werkzeug und für welchen Dialog?
Ja, das kann ich aus meiner Erfahrung sprechen. Da bietet sich wirklich eine Form von Instrumentarium an, dass es eine Form von journalistischem oder dokumentarischem Comic geben kann, wo man in der Recherche oder auch tatsächlich in Interviews, in dem Annähern an Themen, sich mit Menschen verbindet. Es schafft Verbindungen. Und so haben wir zum Beispiel, wir haben mit dem großen Projekt, wo 60 ZeichnerInnen teilgenommen haben, wie geht es dir, mit ganz vielen Menschen gesprochen und haben da aus diesen Interviews als Exzerpte Comics gestaltet. Und da geht es eben darum, dass nicht nur der Text der Interviews relevant wird und auch ausgewählt wird und komponiert wird, sondern die Bildwelt nochmal eine ganz andere Möglichkeit schafft, etwas zu erzählen, etwas Atmosphärisches, etwas, was vielleicht in den Worten gar nicht gesagt werden kann. Und ganz wichtig, dass wir über Menschen, über Schicksale erzählen können, die vielleicht gar nicht selbst ins Bild kommen wollen als Foto oder als Film, weil sie zum Beispiel sich nicht sicher fühlen oder weil sie geschützt werden müssen. Und so kann man wirklich durch diese Kunstform eine dokumentarische Form schaffen, die ganz nah Geschichten erzählen kann und gleichzeitig nichts ausstellt und trotzdem diese Vielschichtigkeit und auch oft emotionale Vielschichtigkeit erzählen kann.
Der Band, wie geht es hier, den Sie angesprochen hatten, dieser Sammelband, der war wirklich toll. Also es waren eben Comics gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus. Also eben auch ja große Themen, ernste Themen, aktuelle Themen mit dem Blick auf den 7. Oktober, die da eben ja schnell ihren Weg auch gefunden haben in so einen vielfältigen Band in die Form des Comics. Frau Jelin, Sie setzen ja auch oft historische und gesellschaftspolitische Themen um. Also ich denke da zum Beispiel auch in Ihren Comic Emmy Arbel, eine Farbe der Erinnerung. Da geht es um eine Holocaust-Überlebende und Zeitzeugen eben um Emmy Arbel. Sie haben gerade schon skizziert, was solche Comics, die sich solchen Themen widmen, erreichen können. Glauben Sie, dass man vielleicht auch über diese informative, sage ich jetzt mal, aber auch gleichzeitig zugängliche Ebene auch neue Leserschichten erreichen könnte? Also mit dem Blick quasi Boom Sachcomics?
Also erstmal sind Comics wirklich Leseförderung. Ganz spannend und schön zu sehen, wie Kinder Comics erstmal anschauen und dann fangen sie an, die Wörter zu entziffern und dann führt das wirklich direkt in das Lesen hinein. Also gerade der gegenwärtige Kindercomic ist ganz toll. Und dann ist natürlich so, das Bild ist eine internationale Sprache. Wenn ich im internationalen Raum Workshops gebe, dann merke ich, dass für uns die Bilder zu einer gemeinsamen Sprache werden, auch wenn wir nicht alle im gleichen Format alle Sprachen sprechen. Das Bild war zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Emmy Arbel, der Holocaust-Überlebenden, für uns beide, die wir viel gesprochen haben, auch eine wichtige weitere Sprache, wo Dinge kommuniziert oder sichtbar gemacht werden konnten, für die es vielleicht keine Worte gibt. Und interessanterweise ist er aber auch gerade bei Romanlesen dann wirklich auch sehr beliebt. Also das freut mich auch so, dass bei Menschen, die wirklich sehr viel Ahnung von Literatur haben, oft auch Türen schafft, die sagen, wow, das ist ja nochmal wirklich auch ein Format, wirklich die Kunst noch weiter zu beschreiten. Also die Kunst des Erzählens, die Kunst der Narration und die Kunst des Visuellen.
Gerade Anfang Juni, da hat in Erlangen wieder der Comic-Salon stattgefunden. Es ist eigentlich die größte Messe im deutschsprachigen Raum für Comics. Sie findet alle 2 Jahre statt. Und dort wurde dann natürlich auch die Frage diskutiert, ob es ein KI-Verbot brauche beim Comiczeichnen. Und da habe ich mich gefragt, Frau Jelin, dieses Zeichnen mit der Hand, mit dem Bleistift, mit der Tusche, der Kreide, vielleicht den Aquarellfarben. Was bedeutet dieses handwerkliche Zeichnen für Sie persönlich?
Für mich ist das analoge Zeichnen ein großer Schatz und ich bin super froh, dass ich mir das bewahrt habe und zwar deswegen, weil ich schätze die digitalen Techniken total und ich verwende das auch, es ist immer Teil meines Arbeitens, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich digital zeichne, wird es einfach nicht mehr so eigenständig. Das ist aber längst nicht bei allen so. Also es gibt wahnsinnig viele Comic-Künstler, die einfach fantastisch digital arbeiten können. Aber was ich beim analogen Arbeiten mehr und mehr schätze und was ich auch glaube, dass uns das noch viel wertvoller werden wird, ist einfach, dass wir den Prozess des Zeichnens sichtbar machen. Das Zeichnen selbst, wenn wir die Chance haben, jemand über die Schulter zu schauen oder auch noch viel besser selbst zu zeichnen, ist wirklich eine vertiefte Form des Hinschauens erstmal. Was passiert auf dem Papier? Was zeichne ich möglicherweise ab? Es ist eine sehr konzentrierte Form. Das ist ja auch was sehr Wichtiges. Und es ist wirklich eine Form zu denken. Und das möchte ich unbedingt auch weiter noch verfolgen und erforschen, dass dieses Zeichnen eine Form ist, sich mit Sachen zu beschäftigen in einer sehr tiefgreifenden Form. Und das wird wertvoller werden. Und natürlich ist dann auch die Zeichnung selbst etwas, was wir betrachten können als etwas sehr Individuelles. Ich glaube aber weiterhin, dass wir da uns nicht irgendwie rückwärts wenden dürfen und sagen, jetzt zeichnen wir nur noch analog, sondern ich glaube, es ist toll, sich das zu bewahren und das auch weiter zu verfolgen. Ich glaube, es hat auch was Verbindendes, das Zeichnen am Papier, das Zeichnen miteinander. Ich erlebe das. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auseinandersetzen mit den Bedrohungen durch die KI, natürlich auch mit den Chancen durch die KI. Und das ist etwas, das wird einfach massiv Betrachtung erfordern und arbeiten damit und aber auch Abgrenzung von, je nachdem, in den nächsten Jahren. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil der Aufgabe.
Die Comic-Künstlerin Barbara Jelin. Ab dem 1. Juli wird sie Professorin für Comics und Comicforschung an der Merz-Akademie in Stuttgart. Frau Jelin, ich wünsche Ihnen einen guten Start und bedanke mich sehr für unser Gespräch.
Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Die Professur heißt übrigens Leibinger Professur für Comics und Comicforschung.
Regenbogen von der französischen Musikduo Polo et Pan. Gerade habe ich hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin mit der Comic-Künstlerin Barbara Jelin gesprochen. Jetzt stellen wir eine Nachwuchszeichnerin vor, die mit ihren 32 Jahren schon einige Erfolge vorweisen kann. Wiebke Boldorn. Ihr erster Comic, Victoria Aal, wurde für den wichtigsten deutschen Comicpreis, den Max-und-Moritz-Preis, nominiert und sie konnte auch schon zwei unabhängige Comicpreise einheimsen. Anfang Juni hat sie ihren neuen Band auf dem Comic-Salon in Erlangen vorgestellt, Planet Elmar. Sicke Arning hat die Comicautorin auf der Messe begleitet und mit ihr darüber gesprochen, wer sich hinter Planet Elmar eigentlich verbirgt.
Herzlich willkommen zum 22. Internationalen Comic-Salon Erlangen.
Es ist früh morgens. Die Halle B mit ihren vielen Verlagsständen hat gerade erst geöffnet. Doch das Publikum drängt bereits durch den Eingang. Wenig später schon sind die schmalen Gänge zwischen den Büchertischen rappelvoll. Denn es gilt, einen guten Platz bei der Signierstunde zu ergattern. Wenn die Fans anrücken, um eine Unterschrift oder auch um eine kleine Zeichnung bitten, dann ist das auch für Wiebke Boldorn ein ganz besonderer Moment.
Das ist schon sehr toll und auch ein bisschen überwältigend, weil die Arbeit an einem Comic ja an sich ziemlich einsam, hört sich sehr negativ an, aber man arbeitet da einfach sehr alleine im Stillen an seinem Schreibtisch, tauscht sich zwar mit anderen Leuten über das Buch aus im Werden und auch mit dem Verlag, aber dann wirklich das einem Publikum vorzustellen, ist schon nochmal was ganz anderes. Gestern zum Beispiel habe ich einmal Planet Elmar für jemanden signiert, der selber Elmar heißt. Das war ganz schön.
Auf der Flucht vor den unermüdlichen Lautsprecherdurchsagen finden wir im Schlossgarten der Erlanger Universität eine etwas abseits stehende Bank und haben den perfekten Blick auf das Geschehen ringsum. Comicfreunde allen Alters tummeln sich dort auf dem Weg zur Halle A, zur nächsten Lesung oder Ausstellung oder auf der Suche nach ihrem Lieblingsverlag. Doch kaum Platz genommen, startet auf einer Bühne etwa 30 Meter entfernt ein Musikprogramm. Also noch ein Ortswechsel und schließlich landen wir in der Stadtbibliothek in einer großen, durchsichtigen Kabinenkugel, in der man sich vor dem Rest der Welt verschließen kann. Das passt, denn auch der Held in Wiebke Boldorns neuem Comic, Elmar, lässt die Welt lieber draußen und sucht seine Rettung auf einer einsamen Insel.
Das war mir wichtig, einen Ort zu finden, der die innere Reise der Figuren gut trägt und der auch Potenzial hat, ins Fantastische sich zu wandeln, surreal und ein bisschen entrückt wirkt von der Welt. Aber ich glaube, ein guter Ort ist, wo sich jemand in so einem inneren Prozess verlieren kann. Und natürlich, das Meer hat was sehr Poetisches, in das man auch viel hineininterpretieren kann an Stimmung. Und ich wollte gerne eine Geschichte erzählen an einem Ort, an dem ich mich wohlfühle und in den ich mich auch ein bisschen hineinträumen kann.
Ein Ort auch, an dem man in Ruhe über sich und das Leben nachdenken kann. Und das hat Elmar gerade bitter nötig. Der junge Mann ist in einer Therapiesitzung damit konfrontiert worden, dass er möglicherweise mit der Diagnose Autismus rechnen muss. Auf der Insel seines langjährigen Freundes, den er schon aus Schulzeiten kennt, versucht er, die Bedeutung dieser Ankündigung zu verstehen.
Und so ähnlich war es eben auch bei mir. Also so wie es vielen Autistinnen leider geht, dass sie erst ziemlich spät im Leben die Diagnose erhalten. Also ich habe die auch erst mit Ende 20 bekommen. Und dann schaut man eben auf diese knapp 30 Jahre zurück und fängt an, das nochmal in einem ganz anderen Licht zu betrachten, was einem da so widerfahren ist und wie man so durch die Welt gegangen ist. Und es ist so eine Mischung aus großer Erleichterung und dass es auch total gut ist, das jetzt besser zu verstehen, wie man eigentlich tickt und was man vielleicht auch für Hürden hatte. Aber es ist auch ein bisschen bitter, dass diese Erkenntnis erst so spät ins Leben getreten ist.
Ein bisschen wie ein Alien fühlt sich dieser Elmar, weshalb Wiebke Bolduan ihre Erzählung in ein sanftes Grün gehüllt hat. Originell und sehr reduziert sind ihre Zeichnungen. Elmar mit seiner schwarzen Dreiecksnase und seinen viel zu langen Haaren, unter denen immer nur ein Auge hervorschielt, gibt einen sympathisch sanftmütigen, stillen Helden, der nun mächtig ins Grübeln kommt, wer er eigentlich ist und wen er vielleicht vorgibt zu sein, um nicht aufzufallen, um sich anzupassen. Bücher und Filme wie der preisgekrönte Streifen Rain Man prägen bis heute unser Bild von Menschen mit Autismus. Und das mache die Sache so schwierig, meint die Comic-Künstlerin Wiebke Bolduan.
Mir war es dann total wichtig in dem Comic, dass sich so die Perspektive auf das Thema Autismus erweitert und man versteht, nee, Autismus ist sehr individuell als Erfahrung und fernab all dieser Klischees, die so jahrelang, jahrzehntelang stattgefunden haben.
Planet Elmar ist allerdings nicht nur eine sehr persönliche, mutige Geschichte, sie ist auch künstlerisch clever gemacht. Denn der Außenseiter Elmar hat sich schon in der Schule mit einem anderen Außenseiter angefreundet, mit dem lautstarken, tonangebenden Perry, der sogar gewalttätig werden kann. Eine toxische Beziehung, die Elmar erst jetzt zu hinterfragen beginnt und die Wiebke Bolduan geschickt inszeniert. Sie macht Perry zu einem erfolgreichen Schauspieler, der ständig in neue Rollen springt, um sich nicht mit seiner eigenen Schwäche und Verletzlichkeit auseinandersetzen zu müssen. Da begegnen sich also zwei, die ganz angestrengt darum bemüht sind, so zu tun, als ob sie jemand anders wären, wenngleich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Melancholisch heiter hat Wiebke Bolduan ihren Comic um dieses immer noch viel zu wenig bekannte Feld Autismus gestrickt. Ein echter Gewinn.
Findet meine Kollegin Silke Arning. Sie hat Wiebke Bolduan auf dem Comic-Salon getroffen und uns ihren neuen Band Planet Elmar vorgestellt. Der Comic ist bei Reprodukt erschienen. Vier Männer spielen Domino und trinken sehr viel rum. Frank Martinus Arions Roman Doppeltes Spiel ist ein Karibik-Klassiker und ein Buchtipp von Katharina Borchert.
Immer wieder wird nachgeschenkt. Bobo Fil und seine drei Freunde stürzen den Rum runter, als sei es Wasser. Wie jeden Sonntag haben sie sich zum Domino getroffen. In Frank Martinus Arions Roman Doppeltes Spiel. Gemeinsam sitzen die vier Männer bei Bubu unterm Tamarindenbaum. Doch dieser Sonntag ist anders. Normalerweise wird groß palavert und man drischt die Steine fluchend auf den Tisch. Bisschen Drama muss sein. Diesmal aber herrscht ein fast tödlicher Ernst. Ramon und Yanchi ziehen Bubu und Manchi über den Tisch, aber sowas von. Anfangs wird noch viel geredet, über die Kolonialzeit, die Politik und über Frauen. Nach einer Weile aber wird nur noch taktiert und gegrübelt, was jeden der Männer an genau diesen Dominotisch führte und wie es danach weitergehen kann. Doch es kommt anders, denn am Ende liegt einer erstochen am Boden. Doppeltes Spiel erzählt von einem einzigen Sonntag auf der Karibikinsel Curaçao und entfaltet dabei ein ganzes Inselpanorama. Der Roman erschien im Original schon 1973, wurde aber erst vor einer Weile, sehr lässig, von Lisa Menzing ins Deutsche übersetzt. Der Roman ist die reinste Pracht, dramatisch, böse und auch sehr, sehr witzig. Erstaunlicherweise hat Arion diese Männerpartie den mutigen Frauen gewidmet. Warum das? Weil die Frauen der vier Domino-Sportsfreunde im Hintergrund nochmal ganz eigene Sachen abdielen. Muss man lesen. Ein moderner Klassiker von Curaçao. Ein domino-karibisches Fundstück.
Katharina Borchards Buchtipp für diesen Sommer: Doppeltes Spiel von Frank Martinus Arion. Aus dem Niederländischen von Lisa Menzing und erschienen ist der Roman bei der Büchergilde Gutenberg. Die Autorin Inga Machel scheint ein Herz für Underdogs zu haben, für die Außenseiter in unserer Gesellschaft. In ihrem Debütroman Unter Gleisen folgt man einem Mann, der den Tod seines Vaters verarbeitet, indem er einem Junkie durch Berlin folgt, der seinem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht. Nun ist ihr zweites Buch erschienen, ein Tryptychon aus drei langen Erzählungen, die wieder gestrauchelte Menschen in den Mittelpunkt stellen. Harte Strandparty heißt Inga Machels neues Buch und Christoph Schröder stellt es vor.
Inga Machel schaut auf die Existenzen am Rand und sie schaut genau hin. Das war bereits so in ihrem vielgelobten Debütroman Auf den Gleisen, in dem ein junger Mann nach dem Suizid seines Vaters auf die abschüssige Bahn geriet. Im Fall von Harte Strandparty, Machels neuem Buch, stellt sich die Frage, ist das überhaupt ein Roman? In drei langen Erzählungen, angesiedelt auf drei Kontinenten, ist Machel sehr nahe an der Innenwelt ihrer beschädigten Hauptfiguren. In der ersten Geschichte, die dem Buch seinen Titel gibt, ist es eine junge Frau im Übergang von der Pubertät zum Erwachsenenleben, deren soziales Umfeld kalkuliert rätselhaft bleibt. Der Adressat ihrer Gedanken ist keine reale Person, sondern ein Gegenstand.
Seit ich es gefunden habe, denke ich immerzu an das Messer, auch wenn ich es gar nicht sehen kann. Sobald ich im Haus bin, gehe ich sofort in mein Zimmer und setze mich mit ihm in die Ecke, hole es aus der Schachtel, halte es in der Hand, fühle an der Klinge, überlege, wie gut es noch schneiden kann, ritze ein bisschen damit rum und erzähle ihm Sachen von mir, so ähnlich, als würde ich beten, nur dass ich von dem Messer ja eigentlich gar nichts will.
Machels Tonfall ist assoziativ, das Geschehen bleibt uneindeutig, die Sprache ist hart und poetisch aufgeladen. Das erzeugt einen durchaus charismatischen Sound, in dem Inga Machel die Lebenswirklichkeiten ihrer unterprivilegierten Anti-Helden in ein unheimliches Licht rückt. Wer sind diese jungen Menschen, die, wie es einmal heißt, das Schlechte in sich tragen, von ihren Eltern vernachlässigt werden und der Welt kaum noch etwas zu sagen haben? Im ersten Text raunt es hin und wieder, doch ist er die Exposition zur literarisch brillanten zweiten Erzählung, die allein schon die Lektüre lohnt. Im Paradies ist angesiedelt in Neuseeland. Der Protagonist ist dieses Mal keine junge Frau, sondern ein alter Mann, von dem es zu Beginn heißt:
Er hat noch nie Regeln befolgt und wird in diesem Leben auch nicht mehr damit anfangen.
Schicht um Schicht und höchst raffiniert erzählt Inga Machel hier zum einen eine trostlose Road Novel und fächert wie nebenbei ein ganzes Leben auf. Paul Richard Williams ist ein Maori, also ein Angehöriger der indigenen Bevölkerung. Rassismus und Diskriminierung gehören von jeher zu seinem Leben. Von seiner Familie hat er sich entfremdet. Ein Outlaw, der abgerutscht ist in Drogengeschäfte und andere kriminelle Machenschaften. Bei einer unerwartet gewaltsamen Konfrontation zieht Pauls Ziehsohn Kenny, der leibliche Sohn seines besten Freundes, plötzlich eine Waffe und wird selbst erschossen.
Kennys Körper sinkt auf die Knie, als wäre er ein Scheißheiliger. Und dann fällt er langsam nach vorn, seltsam geschmeidig, wie einer, der es hinter sich hat. Das Geräusch des Aufkommens sickert in den Teppich.
Von nun an fährt Paul mit dem toten Jungen im Kofferraum über das Land, nicht hadernd mit seinem Schicksal, aber voller Trauer und Schuld und komplett desillusioniert. Das ist eine bewegende Prosa, sprachlich sorgfältig austariert. Inga Machel zeigt Menschen, die in soziale Ausweglosigkeit hineingeboren wurden. In einer langen Rückblende erinnert Paul sich an ein Erlebnis in seiner Kindheit, als er von einem Ranger im Wald aufgegriffen und diesem ausgeliefert war.
Als ich es wagte, hinter vorgehaltenen Händen die Augen aufzumachen, stand vor mir, über mir, im gleißenden Sonnenlicht, ein erwachsener weißer Mann in einer graugrünen Uniform, der mich anstierte, als wollte er mich zertreten.
Transgenerative Traumata, Erfahrungen von Ausgrenzung, Gewalt. Inga Machels Protagonistinnen und Protagonisten sind gezeichnet von Strukturen, die weit über das Individuelle hinausgehen. Die dritte Geschichte mit dem Titel »Im Mondlicht« schlägt, Stichwort Messer, einen motivischen Bogen zum Anfang. Die 17-jährige Jessie Mann hat ihre beiden Adoptiveltern erstochen. Jessie, mutmaßlich die Tochter mexikanischer Einwanderer, wurde als Säugling in einer Mülltonne gefunden. Nun, etwa 15 Jahre nach der Tat, soll sie in einem texanischen Gefängnis hingerichtet werden. Erzählt werden Mans letzte Stunden quasi in Echtzeit aus der Perspektive einer Frau namens Connie Myers, einer unabhängigen Gefängnisprotokollantin. Sie entwickelt eine Faszination für die Delinquentin.
Obwohl sie nicht schön war, sah Jessie Mann aus wie ein Star. Ihr Gesichtsausdruck war kühl, gelangweilt, verschlossen. Das Resultat, so glaubte Connie zu erkennen, jahrelanger Übung vor dem Spiegel. Oder blanker Lebensmüdigkeit.
Der dritte Teil dieses Buchs ist in seiner Identifikation zwischen Protokollantin und Täterin und in der Anhäufung von Gewalterfahrungen deutlich übersteuert, erzählerisch im Kontrast zur Neuseeland-Geschichte noch dazu erstaunlich konventionell. Die komplexe Realität einer durch imperialistische und kolonialistische Strukturen zugerichteten Welt habe sie beschreiben wollen, so schreibt die Autorin in einem überflüssigen Nachwort. Das hätte man sich ohnehin denken können. Aber allein der Mittelteil von Harte Strandparty lohnt die Lektüre.
Christoph Schröder hat uns den zweiten Roman von Inga Machel vorgestellt. Harte Strandparty ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden das Gespräch mit Barbara Jelin sowie alle anderen Themen unserer Sendung zum nochmal hören in ARD Sounds und auf swrkultur.de. Dort finden Sie auch noch mehr sommerliche Happy Hour Buchtipps aus unserer Literaturredaktion. Um die Technik kümmerte sich John Krohl. Und zum Schluss der Sendung hören wir L'Imperatrice mit ihrem sphärischen und verträumten Song Vacances. Ich hoffe, Ihr Sonntag fühlt sich genauso an nach Vacances, nach Urlaub. Ich bin Christina Hartauer und für heute sage ich Tschüss.
Destination tropicale, le soleil de Rio. Mais dans cet aéroplane, tout décolle un peu trop tôt. Je délire sous les étoiles, je rêve un peu mélo. Sur ce vol de vacances, je plane de Paris à Mexico. Destination tropicale, le soleil de Rio. Mais dans cet aéroplane, tout décolle un peu trop tôt. Je sens le
sous la lune, mon cœur s'endort.